Game On.
Der DAZN Darts Podcast.
Mit Elmar Paulke und Shorty Seiler.
Ladies and Gentlemen, es war eine tolle Turnierwoche auf der sogenannten Pro-Tour, die wir erlebt haben, also abseits der TV-Übertragungen. Ein ganz starker Auftritt der Deutschen, 5 insgesamt am Start, mit Clemens, mit Schindler, mit Hempel, mit Hopp, auch mit Unterbuchner. Wir können von Finale reden, wir können von Halbfinale reden, wir können von konstant guten Leistungen sprechen, zumindest von 3 der 5 genannten. Und Flo Hempel ist Stand heute bei der WM mit dabei. Das heißt, wir haben 3 deutsche Starter. Stand heute mit Clemens, mit Schindler und mit Flo Hempel. Und dazu können wir auch noch verkünden, dass Fallon Sherrock, die Queen of the Palace, in den Alexandra Palace zurückkehren wird. Und sie und Lisa Ashton sind ebenfalls bei den World Darts Championship 2022 am Start. Das hat die Women's Series ergeben. Also ihr merkt einiges los und trotzdem wir sortieren. Es ist euer Game-On-Tag, der euch Stabilität gibt und Sicherheit gibt, der euch das Leben so ein bisschen verschönert, auch wenn es nicht immer so läuft, wie man sich das eigentlich gedacht hat. Es ist Dienstag, der 24. Oktober, Ladies and Gentlemen. Ein langes, langes Vorwort, weil eben so viel passiert ist. Wir sind bei Folge 81 und das Ganze natürlich auch wieder mit dieser tollen Unterstützung der Kollegen von Sportbuzzer. Ich darf sagen, es ist Sonntag, der 22. Oktober. Es ist jetzt fast 11:45 und Shorty sieht gut aus. Der ist unfassbar vorbereitet. Der hat Bock, jetzt über all die Ergebnisse zu quatschen. Shorty, ich grüße dich.
Hallo. Es ist ein Wahnsinn. Was für ein schönes Intro. Ich wurde quasi in Folge 81 reingesaugt. Ich wusste gar nicht, wann ich ansetzen wollte. Wo springe ich rein? Jetzt ist meine Zeit. Also, fangen wir doch mal an. Wir haben so viele. Nein, es ist ein Traum. Es war wirklich eine wahnsinnig busy Week. Und es wird nicht mehr aufhören bis Ende des Jahres für diese Jungs und Mädchen, die sich da tapfer durch die Tour tanken. Es heißt nur noch kurzer Stopp zu Hause, neue Klamotten frisch machen und es geht schon wieder los gefühlt. Also es ist ein wahnsinnig intensiver Endspurt und wir haben tolle Turniere gesehen und Bestleistungen erlebt. Und es ist wirklich viel los. Also viel Spaß bei Folge 81, Freunde. Wir fangen mal an zu sortieren mit unserem 4-Tages-Memory-Karten. Wer hatte den stärksten Average?
So ungefähr. Shorty sieht auf jeden Fall, ich finde, blendend aus für so einen Sonntagmittag. Ich habe mich das heute Morgen tatsächlich gefragt, wie läuft eigentlich so ein Sonntagvormittag bei den Seilers ab?
Alter und Schwede, ich kann dir sagen, gestern hatte ich mal wieder tatsächlich Mut gefasst und bin back to the roots, zurück zu einem Turnier. Ich war beim HBDV.
Hast du
was
gespielt?
Für ein? Nein, das habe ich mich noch nicht getraut. Das ist einfach noch irgendwie so, gerade in so einer fragilen Situation, weil mein Muskel immer sofort verhärtet in der Schulter. Und da sind wir gerade bei, wirklich da in die Tiefe zu gehen. Und ich lasse mir da anständig eine Massage verpassen von dem Kerl, der ist, sieht aus wie Hulk. Nur nicht in Grün, der ballert mir da den Muskel durch, dass ich da wirklich butterweich bin danach, aber wir müssen diese Verhärtung rauskriegen, dieses Brennen und das ist jetzt so der Endspurt der Reha und da will ich nichts kaputt machen, indem ich aus Jux und Dollerei mal eben so ein Turnierchen mitspiele und dann mich da völlig quasi dann wieder verrenke oder sowas, da wollte ich dann lieber Ruhe bewahren und habe sie einfach nur so getroffen und wie ich ja schon mal sagte, man muss ja erstmal wieder lernen, mit Menschen umzugehen, mit Menschenansammlungen, mit was sind die Wege und so weiter, das war wirklich spannend und intensiv und ich durfte dann auch mit dem Taxi wieder nach Hause fahren, deswegen sehe ich auch heute aus, wie ich vielleicht schon mal gegessen, keine Ahnung, aber es ist mir eigentlich auch ziemlich egal, es ist Sonntag. Und so fing der Sonntag dann für mich an, wo ich denke, wow, hallo, unbekanntes Gefühl, Kopfschmerzen, wir haben uns ja lange nicht getroffen, das ist ja ein Wahnsinn. Schön, dich begrüßen zu dürfen, da wurden dann wieder die guten alten Rascheligkeiten morgens klar gemacht, wo sind dann nochmal die Blisterpackung mit den lecker Tabletten, die habe ich mir dann in die Figur geschleudert, danach bin ich dann mit meinem Hund raus, weil es war Frischluft angesagt. Ich brauchte dringend frische Luft. Ja, dann tapste Kaffee in die Figur und dann genauso wie du mal eben so die Ergebnisse zusammenfegen, mal Lucky Lucky machen. Was war denn hier eigentlich alles los? Und es nahm kein Ende. Das hat dann so lecker 1,5 Stunden gedauert, wo man sich dann mal so notiert hat, wer hat wann was, wie was gemacht. Und da wollen wir euch jetzt auch gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Also tauchen wir doch einfach mal rein in Tag Nummer 1.
Ja, vielleicht, Schatti, bevor wir jetzt die Tage auseinanderpflücken, ich finde, es gab so ein paar Wahnsinnssachen. Also zum einen irgendwie wahnsinnig schlimm. Glenn Durrant spielt und cancelt weitere Teilnahmen, weil er sagt, mit dem 70er Average werde ich hier nichts veranstalten können. Das ist irgendwie nicht das, was ich spielen möchte. Das ist der nächste
Tiefschlag irgendwie. Und dann ist wieder so einer. Ganz genau, das ist wieder so einer, der irgendwie aus dem Stand dann seine Karriere quasi in Frage stellt oder beendet. Und diesmal haben wir einen Danny Baggish, der Verursacher ist, der da ihm ein Whitewash 6-0 verpasst am ersten Tag und ihn vollkommen ins Tal der Tränen quasi abtauchen lässt. Mal gucken, ob er sich davon erholt. Aber ja, das war so irgendwie wie so ein richtiger Nackenschlag. Es geht einfach nichts voran. Er ist nicht mal mehr auf Stillstand oder auf Leistung halten. Er ist am Abbauen. Und das ist das, was er nicht begreift. Also, was kaum einer begreift, weil die Fehlersuche gestaltet sich bei Glenn Durant als unfassbar schwierig und unfassbar, für ihn nicht ein katalogisierbar. Er weiß einfach nicht, wo er ansetzen soll, was er verbessern soll, weil jedem Gefühl, was ihm da irgendwie zu Pass kommt, geht er nach und versucht es zu regulieren, aber es kommt einfach überhaupt keine Gegenliebe. Und das ist wirklich traurig bei den Erfolgen, die wir ihn auch so schnell begleiten durften.
Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch sein Problem, dass der jetzt auch schon einiges versucht hat. Der hat sich ja auch schon rausgenommen, der hat diese längere Pause gehabt, ne, vor dem World Matchplay in den Sommermonaten. Ja. Also das wäre ja vielleicht noch so eine Möglichkeit, an die man denken würde. Er macht mal eine Pause, kriegt den Kopf mal frei und dann kommt einfach wieder zurück mit viel Spaß und Motivation. Ich glaube, auch das hat er irgendwie schon versucht. Der ist planlos, der hat keine Ahnung, wie er es in den Griff bekommt. Wir sind echt gespannt, was das machen wird. Ich meine, das ist immer im Darts, das weiß natürlich auch gerade so ein erfahrener Spieler, das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen. Du hast genau recht, es kann beides sein. Ne? Es kann auch sein, dass die Karriere vielleicht auch bald, das klingt so hart. Ne? Wir haben vor einem Jahr ihn gefeiert für seinen Sieg in der Premier League. Das ist ganz ziemlich genau ein Jahr her.
Ja,
brutal, krass, ne? Wirklich brutal.
Absolut brutal, wie schnell dieses Geschäft ist. Ne? Also ist schon hart, wenn dein Kopf einfach nicht mitspielt, geht's nicht weiter, fertig, aus. Ja. Was für ein Paradebeispiel für diese Impact an Mental Health, die du haben musst, um das auch alles durchzustehen.
Ja, dann gab es den Auftritt von Nathan Aspinall. Der spielt gegen Keegan Brown nicht nur Neuner, der spielt ein 113er Average und verliert das Ding. Ja. Madas Rasma ist einer der ganz wenigen, der an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf der Pro Tour Neuner werfen kann. Und wenn ich sage, einer der ganz wenigen, meine ich das richtig im Kopf zu haben, dass nur er und Phil Taylor das bislang in all den Jahren auf dem PDC-Circuit geschafft haben. Ja, und was ich vielleicht auch noch mal vorneweg sagen möchte, ist, wir werden gleich viele Namen nennen von Siegern und Halbfinalisten. Ihr werdet überrascht sein, dass einige Namen nicht mit dabei sind, die wir normalerweise immer erwähnen, wenn wir von Siegen und tollen Turnierauftritten sprechen. Ich gehe mal durch. Also Gerben Price hat diese Serie ausfallen lassen. Ja. Michael van Gerwen spielt dreimal Achtelfinale, einmal dritte Runde. Tag 2 richtig gut, aber geht mit dem 107er Average gegen Daryl Gurney raus. Er hat irgendwie auch gerade die Scheiße am Hacken, dass der Gegner auch noch dann, ne, es ist Wahnsinn. Der spielt vorher 113 gegen Ryan Mickel. Er spielt's richtig gut, aber er verliert es trotzdem. Peter Wright spielt dritte Runde, zweite Runde, Achtelfinale, zweite Runde. James Wade spielt dritte Runde, erste Runde, zweite Runde, erste Runde. Gary Anderson spielt dritte Runde, erste Runde, zweite Runde, erste Runde. Gewinnt gerade mal 3 Matches. Ihr merkt, die haben mit dem Ausgang der Turniere, 4 waren es ja insgesamt, überhaupt nichts zu tun. Und wir reden gerade von den Top 4 der Welt, by the way. Ja. Plus Anderson, der ist, was ist er, die 6 gerade. Ja, ist unfassbar.
An den Floor-Turnieren passiert gerade gar nichts. Sie kriegen wahrscheinlich also dieses Multitasking noch nicht so ganz geregelt, wie sie es früher immer wieder geregelt bekommen haben. Also jetzt ist deren Fokus logischerweise auf den Big-Player-Turnieren und versuchen sich da reinzugrooven. Und da kommen sie ja in die Ergebnistabellen, wo sie rein wollen. Aber das hier war mal eben erwatschen für die ersten 4. Hier wird nichts geschenkt, hier gibt's nichts umsonst, nur weil du der bist, der du bist.
Ja. Okay, komm, rein in Tag 1. Jawohl. Tag 1 gewinnt die Nummer 5 der Welt, Dimitri Vandenberg, holt seinen zweiten Pro-Tour-Sieg in diesem Jahr, seinen zweiten insgesamt, und spielt ein Finale gegen Jackpot Adrian Lewis.
Ist das der Wahnsinn?
Das wird die Lewis-Fans wieder so ein bisschen hoffnungsvoll stimmen. Es wird sie, glaube ich, auch im Vorfeld der WM, hast du immer den Gedanken kommen, der Lewis im Alley-Penny, da ging immer irgendwie was.
Ne? Wenn der was gewonnen hat, dann hat er da gewonnen. Ja, dann hat er da gewonnen. Wieso nicht? Ne? Das ist also ja dann wieder sowieso bei ihm zur Zeit Tagesform entscheidet. Ne? Also es hat geklappt an Tag 1, das heißt nicht, dass wir ihn noch oft erwähnen an Tag 2, 3 und 4. Aber er kriegt jetzt hier seine fetten 5 Minuten, weil Adrian Lewis endlich mal wieder in Spiellaune zu sehen muss eine Augenweide gewesen sein. Und er hat enge Spiele gehabt, 6-5, 6-5, immer wieder die Sider gezockt und da Nerven behalten. Also in so ein Pro-Tour, On-the-Floor-Finale zu kommen, ist unfassbar viel schwerer als dieser Weg da oben auf der Bühne, wo du dich wirklich wochenlang darauf vorbereiten kannst. Da ist die Losung an dem Tag und dann geht's los. Sekt oder Selter. Entweder es rennt oder du kriegst 6-5 direkt am ersten Spiel einen auf den Kopf, verlierst die Cider und der ganze Tag ist futsch. Also wirklich geile Nummer von Eddie Lewis.
Ja, Lewis war echt, am Ende war er knapp dran und es wäre, hätte er das Finale denn gewonnen, sein erster Turniersieg seit März 2019 gewesen. Also jetzt schon 2,5 Jahre her, dass Jackpot Adrian Lewis ein Turnier gewonnen hat, Halbfinale gegen Chizzy mit 7-4 geholt. Im Halbfinale war es ein spannendes Duell. Wir wissen um die enge Freundschaft der Dimitri und Kim Heibrechts beim World Cup ja auch zusammen unterwegs. Und die spielen auch eines wirklich dieser ganz tollen Matches, die es in diesen Tagen gab. Kim mit 102er Average, Demi mit 104er Average. Und nochmal, von diesen Partien gab es einige. Unter anderem, das fand ich auch sensationell, im Achtelfinale spielt Vandenberg gegen Chris Doby. Die haben 4 Legs gespielt. Du kannst ja in 4 Legs maximal 8 180er werfen. Doby wirft 7 180er in diesen 4 Legs und wie steht's? 1-3.
Ja.
Das ist so geil.
Also das ist wirklich absolut hardcore. Und auch hier zeigt sich schon einer mit Kellen Ritz, den wir dann auch noch öfter erwähnen, der da auch in diesem Tag schon mit 9er um die Ecke kommt und sagt, hey, ich hab Bock, ich hab Spiellaune, läuft gerade bei mir, aber läuft in einen blendend aufgelegten Eddie Lewis rein und verliert das 5-6. Also weiß der Teufel, was mit dem Kellen Ritz noch passiert wäre am ersten Tag, wäre der nicht in so einen erstarken Mann reinrennt, der selbst den 9er nicht an ihm vorbeikommen lässt. Also das sind schon so Dinger, Mama Mia, da bist du am Auge rein und sagst, da 9er, da blitzt was auf, hier ist was los. Da sind Averages über 100. Wir haben hier allein im Achtelfinale von 8 Spielen dreimal, wie beide über 100 gegeneinander zocken. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, was das für eine Qualität ist schon. So früh.
Der Blick auf die Deutschen, auch da vielleicht immer mal so der Überblick, wie haben sie abgeschnitten. Max Hopp verliert erste Runde gegen Peter Jakes mit einem 85er Average, 5-6. Unter Buchner spielt eine ganz enge Partie gegen Peter Wright, 5-6. Hempel zeigt gleich schon an Tag 1, dass er echt on fire ist. Er geht zwar in der zweiten Runde gegen Wade raus, führt aber 5-2 gegen Wade. Ja, das Ding habe ich mir auch schön im Live-Score mit noch reingezogen, mit ihm gezittert. Er verliert dann 4 Legs nacheinander, wobei Wade da auch echt so ein bisschen besser spielt. Aber der steigert sich ja noch. Martin Schindler, insgesamt an den 4 Tagen, wahnsinnig konstant gut.
Ja.
Wahnsinnig konstant. Auch wenn du die Averages siehst, das ist eigentlich alles bei zwischen Mitte 90 und 105 so ungefähr. Also das ist wirklich hervorragend.
Das Paket wird immer runder bei Martin Schindler. Er kommt zur Ruhe, er kommt mit der Familie klar, er hat sich jetzt positioniert in Deutschland, hat da seine Frau seit längerem an seiner Seite, sein Spiel kann sich positiv entwickeln, hat mit Jannis einen Top-Mann an der Seite. Also Martin Schindler haben wir schon sehr früh im Jahr abgefeiert mit dem Gewinn der Super Series und haben gesagt, jetzt kannst du dich entspannen, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast nach all diesen Vorbereitungen und nach dem Sieg. Und er zeigt es uns. Er zeigt uns, dass er angriffslustig ist, er zeigt uns, dass er wunderbare Spiele spielen kann und auch sehr konstantes Niveau, hohes Niveau spielen kann und ich sehe da sehr positiv dieses Set-Format für Martin während der WM. Also von daher, großartig, was er da bis jetzt abliefert, ist wirklich imposant.
Ja, schlägt an Tag 1 unter anderem auch einen Joe Cullen.
Ja, genau.
Geht dann, wie gesagt, gegen Kim Heibrechts raus. Kim Heibrechts hatte auch Gabriel Clemens geschlagen, der die zweite Runde spielt. Ich finde, gerade für Gaga war das schon jetzt eine wichtige Super Series, nachdem er ja das Frühjahr aus bei den European Darts Championship erlebt hatte, wo er selber auch so ein bisschen enttäuscht war, weil es einfach nicht so lief. Und der hat sich dann natürlich auch nochmal steigern können. Tag Nummer 2, Gaga Clemens. Genau. Ist das auch dein Eindruck, Shorty? Also er spielt das Finale gegen Kellen Ritz. Er verliert das Finale gegen Kellen Ritz und er spielt viele enge Matches, unter anderem auch gegen Martin Schindler übrigens. Mhm. Mein Eindruck ist gerade bei Gaga, er ist ja im Scoring nicht so, wie wir ihn schon erlebt haben. Er ist im Scoring oft bei Ende 80, Anfang 90. Der kann das eigentlich besser. Das sagt er selber auch so, mein Scoring ist nicht so da. Und trotzdem, vielleicht ist es ja die Phase, weil das Scoring nicht so da ist, weiß er, er muss es übers Checken regeln. Er muss enge Momente bestehen. Er braucht die Big Points, um das Match zu gewinnen. Mhm. Vielleicht lernt er das jetzt genau in dieser Phase. So ja, schien ja, mir das genau. Jetzt gerade an Tag 2. Der spielt gegen Shindy das Match, Achtelfinale. Shindy muss es eigentlich gewinnen. Er spielt es eigentlich besser. Der hat Matchstarts und alles. Aber er gewinnt es halt nicht. Und Gaga hat seine ein, zwei Chancen und blub, zu.
Ja, genau das ist es eben. Irgendwie fehlt dir da quasi ein Sinn. Und der Sinn ist eben der Scoring. Also schärfen sich deine anderen Sinne. Du hast einen anderen ausgeprägten Killerinstinkt. Du gehst ganz klar auf die rechten Wege, damit du ja keinen Fehler baust, weil du gar nicht die Zeit hast, das mit 140 irgendwie auszugleichen, weil die dir gerade nicht so eben gelingt, wie sie dir normalerweise gelingt. Und deswegen ist die höchste Wachsamkeit bei ihm ab 250 runter zur Null. Da ist er dann wirklich konsequent und da hat er den Killerinstinkt ausgepackt. Mach du einen Fehler, bin ich da. Ja, das hat sich stark verbessert. Und wenn er das jetzt noch irgendwie in den nächsten 6 Wochen irgendwie zusammenfegen kann, dann hat er wirklich auch ein knallhartes Spiel für die WM. Also von daher bin ich auch da nicht eine Sekunde bang, dass wir da irgendwie um unsere drei bis jetzt schon fast feststehenden Starter uns eine Platte machen müssen dieses Jahr, sondern die Jungs sind noch in Angriffsmodus, die haben noch Bock, die können sogar auf der WM sich noch steigern. Also da sehe ich sehr, sehr positiv.
Ja. Und was mich wirklich begeistert ist einfach, dass wir so Matches inzwischen auch auf der Pro-Tour sehen, auch dann von den Statistiken her, die wir über viele Jahre von den deutschen Spielern nie gesehen haben. Und jetzt genau, auch nochmal exemplarisch dieser Decider zwischen Martin und Gaga. Martin fängt an mit 180, Gaga antwortet mit einer 180, weißt du, hat 109, Shindy 109 Rest. Das ist allerfeinstes Niveau. Es ist allerfeinstes Niveau und Gaga, wie gesagt, schnappt sich den Sieg. Und der spielt ja dann auch im Halbfinale gegen Chris Dobie. Dieses tolle Ding, wo er selber auch dann mal den hohen Average reinhaut. Ne? Hat einen 104er Average gegen Dobie, der eine 106 spielt. Und es ist am Ende auch wieder der Decider, das 7-6 für Gabriel Clemens. Wieder ist er also da im entscheidenden Moment. Das ist schon extra klasse.
Ja, absolut, weil, wie gesagt, das dann sich auch zuzutrauen, dieses Level halten zu können. Also dieses, man schaukelt sich hoch, man ist befreundet mit Martin Schindler, du spielst eine exzellente Partie, weißt eigentlich, dass du das Ding an den Hintern kriegst, der macht einen Fehler, du bist da, das bestärkt dich, genau dem Weg weiterzugehen, das richtig zu machen. Und dann siehst du Chris Dobie, der ja nun auch wirklich schon einige Kerben in seiner Skala hat, der hat ja nun wirklich schon riesige Leute aus Turnieren rausgeschmissen und kann zurzeit auch wirklich wieder gut anknüpfen an seine Top-Leistungen und den dann im Decider nochmal 7-6 umzubotzen. Ja, das macht natürlich den Rücken breit, das macht die Brust breit und sagt, jo, ich bin konkurrenzfähig. Und Gaga geht konsequent seinen Weg. Er hatte eine etwas schwächere Super Series und jetzt fängt quasi die etwas stärkere Phase an. Und er kann das auch erkennen, für sich separieren. Für niemand anderes ist das wichtig, nur für den Spieler ist das wichtig. Und diese Super Series wird auch Gaga soweit zufriedengestellt haben, denke ich.
Ja. Das ist das vierte Finale für Gaga auf dem PDC-Circuit gewesen. Das vierte schon. Er hat weiterhin noch keinen Turniersieg. Ne? Das muss man vielleicht auch mal kurz erwähnen. Ja, für Callan Ritz war es jetzt der zweite Erfolg in seiner Laufbahn. Aber trotzdem, Gaga klopft an diese Tür und er hat irgendwie auch schon den Fuß da unten drin. Und der ist bald fällig. Der ist bald fällig.
Ja, da gehe ich auch ganz schwer von aus. Das ist so der Mensur. Das ist der Mensur-Moment. So. Dieser Mensur ist auch immer ins Halbfinale reinmarschiert. Dann hat er ein halbes Jahr gebraucht. Dann hat er endlich einen Sieg im Halbfinale hinbekommen. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie ein Dreivierteljahr jedes Finale, was er erreicht hat, immer wieder verloren. Und da kam dann der entscheidende Punkt für ihn, zack, ich brauche mentale Hilfe, ich kriege diesen letzten Schritt nicht hin. Hat mit dem Mentaltrainer zusammengearbeitet, bups, auf einmal fielen diese letzten Barrieren und er war ein unfassbar gefährlicher On-the-Floor-Spieler geworden. Und dann kam noch diese Lust, sich zu zeigen, dieses schwunghafte Spiel, was er hatte, diese Bewegung, diese weit ausholenden Bewegungen, diese Theatralik in dem Spiel, dieses Schauspiel mit dabei, dieses Gesamtpaket mit Zuzuljovic endlich der ganzen Welt zeigen zu dürfen, das waren zwei wunderschöne Jahre und dann eben zwei etwas schwierigere Jahre wieder wegen persönlichen Problemen und jetzt ist auch Mensur wieder quasi in der Spur und kommt zurück. Aber das, was wir da jetzt von den Deutschen serviert kriegen, ist wirklich outstanding. Das ist einfach klasse. Die Jungs schaukeln sich hoch. Das ist das, was wir immer gehofft haben. Dass es so ein kleiner Toss von 4, 6, 8 Mann sind, die sich immer wieder auf die Turniere treffen. Jetzt mittlerweile auch gegeneinander auf diesen Turnieren nicht total beim 70er Average langweilig Nase puppeln, sondern echt auf allerfeinstem Niveau, wie du schon sagst, gegeneinander spielen können. Das stimmt dann einfach euphorisch. Das lässt dann sehr positiv auf die nächsten großen Turniere blicken, dass wir die Jungs dann auch gerne nochmal am Samstag oder auf dem Sonntag quasi auf der Mattscheibe haben. Und das sind so die Steps, die wir uns jetzt gerade wunderbar reinziehen können in einer schönen Wiederholung.
Immer wieder. Ja, das glaube ich auch, weil sie inzwischen auch wirklich die größeren Namen auch regelmäßig schlagen und sie wissen irgendwann auch, dass sie das auf großen Bühnen machen werden. Wenn du das auf dem Floor tust, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Nicht immer, es gab auch irgendwie Ausnahmen, bei denen das nicht so war, aber normalerweise schon. Flo Hempel an Tag 2 in der zweiten Runde gegen Ryan Searle raus, bei dem wir ja auch wissen, dass der gerade in einer sehr guten Form ist. Der hat am nächsten Tag auch sofort das Finale gespielt. Hopp kriegt Haue an Tag 2, erste Runde gegen den Bully Boy 06. Unterbuchner ebenfalls erste Runde raus gegen MVG 06. Zwei Whitewashes also gegen deutsche Spieler. Das heißt also auch so aus der Sicht von Max Hopp, brutaler Start in diese Super Series. Der hat ja auch noch die Hoffnung, eventuell zur WM zu kommen, was so wichtig wäre für ihn. Ja. Und da gehst du erstmal zweimal erste Runde raus und hast einen scheiß Tag am Ende. Das muss man einfach mal so in die Denkweise von Max jetzt mal. Ne? Du hast diese vier Turniere, du merkst auch, die anderen sind alle gut dabei. Was ist eigentlich mit mir los, verdammte Hacke? Warum komme ich nicht so richtig in Schwung?
Ganz genau, ganz genau. Und dafür hat er sich danach ja dann nochmal wieder berappelt und wieder was gezeigt, dass er was kann. Aber es ist eine unfassbare, schwierige, dunkle Zeit, in die Max Hopp jetzt schon seit Monaten gefangen ist, indem er als der große Verlierer der ganzen Quartett-Deutsche da rausgeht aus diesem zusammengeschobenen Kalender. Er hat so viele Preisgelder nicht verteidigen können durch unmögliche Situationen und unmögliche Qualifikationsbedingungen, die einfach vorher nie da waren. Und er ist rausgerutscht aus seiner Routine und ist da am Schwimmen und am Kämpfen wieder zurückzukommen. Aber er hat es mit genau denselben Problemen zu tun wie alle anderen auch. Und wenn er da wieder ist mit seiner Denkweise, dass er nicht ungewöhnlicherweise abgestraft wird vom Universum, weil er seine Plätze oder seine Ranglistenpositionen fast unmöglich verteidigen konnte, wird er auch wieder in seine Spur finden und weiterhin performen. Aber wann das passiert, wie das passiert, das bleibt bei Max. Das müssen wir. Da haben wir schon zu viele Jahre darum orakelt und rein und raus interpretiert. Also das liegt bei Max. Er hat das spielerische Können, er hat das spielerische Vermögen, er könnte sich ganz anders präsentieren und angreifen, aber was jetzt gerade möglich ist, das zeigt er uns fertig, Ende aus. Und das gucken wir uns an und drücken die Daumen bei jedem Spiel, dass er das gewinnt, und wenn er es eben nicht gewinnt, reiße ich ihm trotzdem nicht den Schädel runter. So simpel ist das nun mal. Gucke ich mir das nächste Spiel halt wieder an. Ganz einfach.
Wahrscheinlich ist er derjenige, der das am allerliebsten möglichst schnell in eine andere Richtung bringen würde. Für ihn ist es am brutalsten. Er ist zurzeit die 45 und es gibt ja diese Rangliste, die aufzeigt, wo du stehst Ende des Jahres, wenn es schlechtestenfalls läuft. Wäre Max die 57 der Welt. Also er behält zumindest die Tourcard, egal was in diesem Jahr passiert. Ist vielleicht ist ja irgendwie auch so eine kleine Sicherheit, so ein kleiner Strohhalm, an dem du weißt, es geht nicht irgendwie komplett den Bach runter. Tag Nummer 3, der European Darts Champion Rob Cross schlägt zu.
Rob Cross, ja.
Da siehst du auch einfach, was dieser Sieg, wie wichtig der war, was er da geschafft hat in Salzburg im Finale gegen Michael van Gerwen. Er holt sich also endlich nochmal einen Pro-Tour-Sieg, schlägt Ryan Searle mit 8-6, spielt einfach auch einen ganz tollen Tag. Der hat 7 Partien gespielt und in 5 dieser 7 Partien spielt dann 100 plus Average. Also das ist einfach unheimlich konstant.
6-0 in den Tag, wow.
Ja. Ja.
Was kann dir Besseres passieren als das Eröffnungsspiel? Mal gucken, dritten Tag jetzt hin und her, Batsch, 6-0. Alles klar. Rob Cross kann das für sich so super einschätzen wie kaum ein anderer. Der sieht, heute ist mein Tag, und dann hat er es laufen lassen. Imposant. Ja. Tolle Namen auf dem Weg. Du warst gerade dabei.
Ja, und vor allem auch seine Doppelquote ist echt überragend. Ich habe irgendwo eine Zahl gelesen, dass er, und ich glaube, das bezog sich auf diese komplette Super Series, also auf diese kompletten 4 Turniere, ist der 7 Punkte höher in der Doppelquote als der Zweitbeste. Also das ist mit Abstand der beste Mann auf Doppel gewesen.
Ja, du weißt ja, ne? Ohne Doppel keine Kekse.
Naja.
Also hat er sich die größten Cookies da rausgezupft. Klasse.
Ja, absolut.
Das ist stark.
Und das Finale von Ryan Searle ist übrigens der Tag, an dem Ryan 34 Jahre alt geworden ist. War Geburtstag am Donnerstag, ist 34 geworden. Ja. Und spielt Finale, was natürlich für Searle logischerweise auch ein richtig gutes Ergebnis ist. Vielleicht auch da noch kurz der Blick auf das Abschneiden der deutschen Spieler. Es hat 3 in der ersten Runde erwischt mit Flo Hempel, der so ein Wahnsinnsmatch gegen Luke Woodhouse spielt. Flo spielt ein 106er, Woodhouse ein 108er. Und das sind genau diese Partien, die ich meine.
Genau.
Auch wenn man die verliert, das finde ich gar nicht so wichtig. Man sieht einfach, der spielt auch mal ein 106er Average. Weißt du? So, das ist ja mal ein Sag mal, hilf mir mal, das ist mal
eine Ansage, das ist mal eine Hausnummer. Ja, das ist mal genau das, was er ja versucht zu bringen die ganze Zeit, und das geht halt nicht immer wieder gut. Wir haben es jetzt ja schon dreimal erwähnt. Der Junge mit 109 verliert gegen 106. Dobi hat einen 109er Schnitt, verliert aber trotzdem das Spiel 6-5 gegen Dibi. Also es geht einfach darum, dass du immer wieder bereit bist, da alles zu geben, und das hat Flo Hempel jetzt auch mal gezeigt, aber du kannst auch mal voll in eine rechte Gerade laufen, das passiert. Das Problem an der Sache ist, dass es so schnell vorverurteilt wird, weil keiner sich die Mühe macht, mal eine Minute drüber nachzudenken, wieso verliert ihr 5-6 in der ersten Runde, dann Tag davor ein Halbfinale erreicht, hat auch dieses Jahr doch das. Wir reden von Tagesform, wir reden von On-the-Floor-Turnieren, wo ein 106er Average einfach mal für nichts reicht. Das muss man sich erstmal geben, sowas muss man mal als Spieler erleben. Dann kann man sich ja überhaupt mit dieser Thematik auseinandersetzen. Wenn du gefühlt für dich alles triffst, aber der Typ ist immer noch die 10 Punkte besser, dieses eine Doppel besser, wie muss das nerven? Und dann liest du noch immer, you want it, wonder, lusche, pussy. Das ist zum Kotzen. Das tut dem Typen dann nochmal weh, weil die Leistung ist doch da. 106er Average. Wann hat das jemals einer von diesen ganzen Tasten Homoerotikon ans Board gespielt und hat damit irgendein Wald- und Wiesenturnier gewonnen? Nein, aber es wird da rumgeschrien, als hätten da wieder irgendwie, was weiß ich, die irgendwelche Umweltsünden begangen oder weiß der Teufel was. Ja? Ein tolles Spiel gemacht, kriegt ihr 6-5 an Bart mit einer super Leistung. Fertig aus. So, und nächster Schritt.
Oh. Ja, und ich fand den Kommentar von Flo auch, den er gepostet hat, gut. Der hat gesagt, es ist so geil, weil das ist genau der Grund, warum ich das machen wollte. Ich wollte diese Matches spielen. Und du machst einen Fehler und der andere ist sogar noch einen Ticken besser an dem Tag. Aber das sind ja Partien, die auch total Spaß machen müssen.
Ja, ganz genau.
Weil du selber so gute Darts spielst und weil man sich hochschaukelt, weil es einfach Bock macht, ne?
Genau, es gibt nichts Quälenderes, als deinen Leuten erklären zu müssen, dass du 12 Darts am Doppel vorbeigeballert hast. Sondern, Mann, dann klatsche ich den aufs Board, der fällt runter und im nächsten Moment macht er aus. Oh, das klingt viel brutaler, viel maskuliner, viel angeberischer, ja, als wenn du da, dann habe ich 14 Darts auf Doppel, habe nebenbei noch ein bisschen gestrickt, habe die Wand angemalt, aber ich habe das Doppel nicht getroffen. Ja, was für eine langweilige Story ist das denn? Und deswegen, klar, ist das sowieso in unseren Genen so, alles klar, ein Fehler und du bist tot. Ja, so ganz, ganz überspitzt gesagt, ein Fehler und du hängst mit dem Kopf schon in der Guillotine. Also, bleib bei dir und sowas. Ja, und das ist Flo's Mentalität, der steht auf sowas. Ja. Auf Messer schneide, auf geht's, das braucht er, um sich zu motivieren. Und das ist ja geil, dass er das erkannt hat, das ist positiv. Ja.
Schindler verliert in der dritten Runde, ist damit sein schlechtestes Ergebnis von diesen vier Turnieren. Also das meine ich sehr positiv. Gegen den Bully Boy raus mit 2-6 und Gaga auch dritte Runde mit einer ganz knappen Niederlage gegen Stephen Bunting. Kann auch mal passieren. Ja. Tag Nummer 4 ist dann natürlich der Tag von Flo, als er plötzlich da im Halbfinale auftaucht und einfach ganz, ganz tolle Darts spielt. Sieger dieses vierten Tages ist der Bully Boy, der ein richtiges Comeback hinlegt im Finale, liegt 0-4 hinten gegen Ross Smith, gegen seinen Namensvetter Ross Smith. Ja. Aber kann das Ding drehen und gewinnt das Finale am Ende also mit 8-6. Und wie gesagt, Flo zieht ins Halbfinale ein und damit schafft er auch tatsächlich den Sprung zur WM. Zumindest stand jetzt. Es gibt ja nochmal einen Super Series Block, aber der ist jetzt erstmal drin bei der Weltmeisterschaft und das war sein großes, großes Ziel, das irgendwie noch hinzubekommen. Also wirklich unglaublich gut. Verliert das Halbfinale gegen den späteren Sieger Michael Smith mit 3-7. Auch das habe ich mir im Live-Scoring da angeguckt und da war der Bully Boy einfach auch einen Ticken besser. Ich glaube, Flo sagte das später auch selbst, vielleicht auch ein bisschen platt gewesen. Ich meine, das ist auch eine Belastung, die kennt er auch nicht unbedingt, ne, so.
Also das ist mal ganz klar, ne? 4 Tage und es ist nicht gleich nach der ersten Runde, den ersten 3 Tagen vorbei. Ne? Du hast eine Kopfbelastung, du hast den Tag, der ist länger, du hast die Spiele in den Knochen, das ist eine ganz andere Belastung, hast du völlig recht. Und das hier ist ja wohl das allerletzte Spiel an Tag 4. Ja? Da darf man wohl auch mal ein bisschen kaputt sein. Aber das wird ihm vielleicht nur noch ein oder zweimal passieren. Aber danach hat er das drin. Danach ist das sein normaler Turnierrhythmus. Also auch da super wieder mal selbst analysiert und die Probleme erkannt. Vielleicht war ich einfach ein bisschen platt. Ja, dann ist das so, weißt du ja, an welcher Baustelle geschrieben wird. Ja. Trotzdem, also wirklich beeindruckend. Also das ist für mich auch eine super Sache, die wir zurzeit erleben, dass Deutsche gefühlt in unserem Statistik-Wunderland ständig neue Dinge aufstellen. Neue höchsten Average verloren, höchsten Average 5-6 trotzdem wieder auf den Kopf gekriegt. Oder eben so ein Halbfinale erreicht. 4 Finals schon, Teilnahmen von Gaga. Max schon so ein Turnier gewonnen. Also wir haben, wenn wir das jetzt mal zusammenfegen, mittlerweile mittlerweile eine tolle und wachsende Historie, weil immer mehr Spielercharaktere quasi in den Fundus deutscher Dartsport bei PDC reinhauen können und da mal wirklich tolle Ergebnisse ableisten. Und jetzt haben wir auch so ein paar Konstante dabei mit Schindler, mit Hempel jetzt, mit Hopp, mit Gaga, also auch Unterbuchner kommt immer mehr mal mit guten Ergebnissen um die Ecke. Und wir haben ja nur noch genug Qualis. Also bleibt weiterhin spannende Zeit. Und es ist einfach schön zu sehen, dass die Jungs gierig sind und mehr wollen, als Nummer 63 der Welt zu sein.
Und ich glaube jetzt gerade auch mal den Tag noch mal darstellend, um zu zeigen, wie gut Flo Hempel unterwegs war, lohnt sich. Der schlägt in Runde 1 Jackpot Adrian Lewis sofort in einem knappen Match mit 6-5. Also auch das so, diese Belastung ist wirklich intensiv, spielt ein 96er Average. Dann trifft er in Runde 2 auf Andy Hamilton. Wir wissen, okay, der ist nicht mehr so gut, wie er es mal war, der WM-Finalist von 2012. Da geht er mit 6-4 also durch. Dann hat er Scott Waites, das ist uns einer, der auch ein bisschen Dart spielen kann. Weltmeister, der nächste Weltmeister, auf den er da trifft. Den schlägt er klar mit 6-1. Kann sich dann knapp gegen Danny Baggish durchsetzen. Bezwingt Nathan Aspinall wieder mit 6-5. Also viele 6-5-Partien und darum... Das meine ich auch so, das ist auch mental einfach anstrengend, ne? Wenn du viele
dieser Matches hast. Das zeigt sich dann auch eben körperlich. Ne? Das zeigt sich dann körperlich, du bist erschöpft, du bist wirklich kaputt. Du hast wirklich Muskelkater von dieser Anspannung, die in dir ist. Ja? Wenn du mental höchst angespannt und fokussiert bist, ja, dann kannst du wahrscheinlich mit deinen Arschbacken eine Kokosnuss knacken, weil du so unter Strom stehst. Und dann bist du halt auch körperlich fertig.
Ja, und Ross Smith, der wie gesagt später im Finale auftaucht, auch das irgendwie nochmal, ich glaube, das ist wichtig, wir sehen die teilweise im Fernsehen und sind so ein bisschen enttäuscht oder dann haben die so ein Durchschnittsspiel, du denkst, mein Gott, wo kommt mal was? Der spielt ein Viertelfinale gegen Damon Hatter mit einem 111er. Richtig. Der liegt sofort im Halbfinale nach und schlägt mit 7-6 Rob Cross mit einem 104er. Also die Jungs können auch nacheinander diese Averages spielen. Und im Finale geht er halt knapp raus, obwohl er 4-0 führt gegen den Bully Boy.
Und Schindler verliert an diesem Tag mit einem 107er Average gegen Rob Cross. Ja, richtig. Ich meine, was soll Schindler noch machen?
Der 111er spielt. Ja,
also sag ich, also ganz 20, genau, das ist der Hammer. Ne? Also es heißt wieder nur, Schindler verliert gegen Cross, aber bitte mit welcher Qualität denn? Guckt euch das doch mal an, das sind doch jetzt schon ganz, ganz, ganz andere Spiele, als die wir noch vor 4-5 Jahren uns angeguckt haben. Das ist doch schon wirklich ein Quantensprung nach vorne. Wir haben mittlerweile 3, 4, 5 Leute, die wirklich konkurrenzfähig sind und noch besser werden. Also ich bin sehr, sehr positiv überrascht auf diese Entwicklung der Pandemie. Das hat mich erst verwirrt. Wie kommen wir da alle mit klar? Was ist da alles so? Dann sind wir mit den Jungs durch all diese Erlebnisse gegangen und haben gesehen, dass sie trotzdem beim Ball bleiben, nicht völlig auseinanderbrechen, versuchen, ihren Fixpunkt zu halten. Und dann kommt ein bisschen Normalität, kommen auch auf einmal wieder die guten Ergebnisse. Und sie befruchten sich alle gegenseitig sehr positiv mit ihren herausfordernden, guten Spielen. 107er Average, 111er. Schindler, was hat der gemacht? 123er. Irgendwann mal ans Board gezimmert da und hat das Spiel auch verloren. Also von daher wirklich ein Wahnsinn, was wir da mittlerweile laut sagen dürfen, was unsere Deutschen zum Leisten imstande sind. Und ich freue mich einfach auf das, was da jetzt noch kommt, weil ihr müsst ja nur einmal zwinkern, zweimal schlafen, da ist ja schon wieder das nächste Turnier am Start, oder?
Ja, und das erlebt man auch in anderen Sportarten immer wieder, dieses Phänomen, wenn du plötzlich so eine Gruppe von 2, 3, 4 Leuten hast und dann ist plötzlich der eine mal im Finale wie Gaga Clemens, dann ist schwupp, der andere im Halbfinale, der weiß auch, wenn Gaga das kann, ich bin gerade genauso gut drauf, dann kann ich das auch. Das gibt so Selbstvertrauen, wenn auch die anderen punkten, wenn die anderen gute Resultate einfahren. Lass uns noch sagen, dass Tag 4 dann auch der beste Tag von Max war. Verliert zwar dritte Runde gegen Kim Heibrechts mit 0-6, kriegt also wieder ein Whitewash verpasst, aber er schlägt Gary Anderson zum Auftakt übrigens. Ja. Auch das ist irgendwie, die spielen dann beide so ein 88er Average. Was ist mit Gary Anderson los? Also das ist zumindest nicht der Weltmeisterschaften gewonnen hat. Und er hat also Gary Anderson und Ryan Murray geschlagen können. Und das auch noch, um das dann komplett zu machen. Unter Buchner verliert erste Runde gegen Gaga Clemens, 4-6. Ja. Für Gaga auch keine einfachen Partien, ne? Gegen Shindy Achtelfinale, gegen Unterbuchner. Der weiß ja auch, die Jungs schmeißen die Pfeile ziemlich geradeaus und ziemlich präzise.
Ja, aber auch er weiß, dass die Jungs ihn auch von der Seite angucken und sagen, okay, zur Zeit ist er eigentlich der Stärkste, der hier rumrennt und dann ist der Rest Tagesform und dass es bei beiden dann so toll klappt, das ist einfach nur angeben in die große Welt und das ist einfach klasse mitzuerleben, dass die Jungs sich dann über ein 100er Average-Niveau sich diese Spiele reinschrubben und das ist wirklich ansehnlich, das macht einfach Bock, das ist einfach schön.
Ja, War wirklich eine tolle Super Series. Vielleicht war das der beste Pro Tour Block aus deutscher Sicht, den es jemals gab bei der PDC.
Ja, das könnte man, glaube ich, so unterschreiben, oder?
Das können wir, glaube ich,
da bin ich ziemlich, so da bin ich ziemlich sicher, dass wir damit davon kommen, ja. Ansonsten wisst ihr ja, ne? Elmar Polke, Punkt 13, Punkt Lukas, die kleine Lokomotive. Wir fahren einmal um die Erde. Irgendwas mit gx.web.de oder so. Ja. Ich würde ja gerne sagen, ihr habt Unrecht. 1983 war das Eberhard Ginger und Fred Krabutke.
Und wenn ihr das Gefühl habt, diese Angabe stimmt nicht ganz, die Shorty uns ja gerade zum Besten gegeben hat. Ihr wisst, gerade auch bei Spotify ist das in der, da in diesem kleinen Text noch mit drin, in diesem Fließtext steht auch nochmal die E-Mail-Adresse. elmar.paulke13@gmx.de. Wir freuen uns
über, wenn ihr schreibt. Ich weiß nicht, wieso ich damit nicht aufhören kann. Es tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht. Sobald ich 13 höre, ist das die Lokomotive und ich bin raus. Es tut mir leid, Leute da draußen. Also er hat es ja gesagt. Da sind,
ich glaube dir kein Wort, der tut gar nichts ernsthaft leid. Nichts leid.
Du, wir hatten auch Frauen. Du, Elmar, da war eine Women's Series. Eine Women's Series.
Ja, drei Turniere an einem Tag.
Ja, und heute sind nochmal drei.
Ja, ganz genau. Fallon Sherrock ist die große Siegerin, also ne, zusammen mit Lisa Ashton.
Ein Hammer, was die Frau spielt.
Ja, ein Hammer, muss man echt sagen. Die spielt jetzt, also ich habe jetzt auch nochmal reingeklickt hier, erstes Finale gegen Mikuru Suzuki, spielt mal eben 103er Average, 5-0.
Mikuru Suzuki, ja, also das heißt ja, irgendwie teilen sich der beiden den ganzen Quatsch auf, Lisa und Fallon. Und trotzdem schafft es Mikuru Suzuki immer mal wieder da rein zu sprinten. Und dann kriegt sie einen 103er Average in your face, ja. Also kriegt ein 5-0 Klatsche in dem ersten Finale der Women's Series. Ne? Ja. Also Hut ab vor Mikuru Suzuki, aber was Fallon und Lisa zurzeit da schaffen, ist outstanding. Es ist einfach Wahnsinn.
Ja, und ich glaube, oder das ist mit Sicherheit so, ich glaube, es macht sich jetzt auch bemerkbar, dass die immer wieder auf der PDC-Tour unterwegs sind. Ja. Die sind einfach einen anderen Standard gewohnt. Ich meine, der Turnier-Average auf der Women's Series ist so bei Mitte 60. Und Fallon und noch Lisa spielen es permanent über 90 und viele zu Null Siege. Selbst im Halbfinale, also das zweite Turnier, spielt Fallon Sherrock im Halbfinale gegen Tracy North 5-0. Lisa Ashton im Halbfinale gegen Joanne Locke 5-0. Das ist, also das ist, die werden einfach weggeräumt. Das ist ein Klassenunterschied.
Genau, das ist dann schon ein Moment, ein Tagesmoment, wenn du sie erwischt und sie dann unterwegs aufhalten kannst, eine von den beiden. Und das ist Mikuru halt gelungen, weil sie hat Fallon, glaube ich, 4-1 im Viertelfinale da geschlagen gehabt an dem Tag.
Ja.
Aber.
Ja, ich glaube, Lisa Ashton ist noch nicht safe für den Grand Slam of Darts, wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei Fallon ist es so, sie wird den Grand Slam ja auch spielen und ist jetzt bei der WM mit dabei. Aber dass die Queen of the Palace zurück in ihren Palast einmarschiert und sie wird strahlend winkend ihr Volk begrüßen und das wird ganz schön durchdrehen. Das wird ein geiler Moment sein. Ne?
Ja. Absolut. Also ich freue mich auch sehr für sie, muss man sagen. Ja, vom Menschlichen her ging ihre Karriere ja schon los vor 2 Jahren und dann hat einer den Pause-Button gedrückt. Also dass sie das konservieren konnte und eigentlich genau so stark spielt, wie sie uns vor 2 Jahren erschien, ist sogar noch stärker.
Vielleicht sogar ein bisschen stärker noch. Ja, ich glaube auch diese Modus Online League da, die hat sie noch ein bisschen besser gemacht. Das ist auch mein
Eindruck. Muss ich auch sagen. Ein bisschen konsequenter, ein bisschen stabiler. Ist es einfach wunderbar, sich diese WM reinzuzerren, wenn diese Frau am Oki steht, dann brennt die Hütte. Und das verdammt nochmal zurecht. Also ich bin sehr erstaunt darüber, dass sie das problemlos hinbekommen hat, ihre überraschende Konsequenz und Stärke von der WM so zu konservieren. Und jetzt das alles rauszulassen, jetzt zu zeigen, was sie kann mit dieser Konsequenz und dieser Konstanz, ist toll. Ist wirklich toll.
Ja. Also auf die dürfen wir uns bei den World Darts Championship 2022 freuen. Das klingt immer so, wenn man das so ausspricht, als wenn es noch weit, weit weg wäre. Ich glaube, in 2 Monaten ist ums Weihnachten.
Ja, ist verrückt. Hier scheint gerade die Sonne, deswegen muss ich lachen.
Also die World Darts Championship, ihr wisst ja, ab dem 15. Dezember geht es zur Sache, 15.12. bis zum 3. Januar und dann, wie es aussieht, mit 3 Deutschen, vielleicht ja sogar 4, wer weiß, ob es nicht doch noch die große Überraschung gibt und halt auch mit Lisa Ashton und natürlich mit Fallon Sherrock. Darauf dürfen wir uns freuen.
Soweit ich gelesen habe, gibt es jetzt auch 4 Qualifier für den European Raum, South, East und Southwest und wie sie nicht alle heißen. Jeder kriegt seinen Qualifier für Youth und für den Herrenbereich. Und ist das nicht auch irgendwie eine unfassbar gute Nachricht da draußen, Leute? Es gibt also noch 4 Leute, die zur WM fahren im Herrenbereich, die keine Ahnung haben, dass sie es schaffen.
Ja, absolut. Ist deshalb finde ich auch gut, weil man damit jetzt auch darauf reagiert hat, zu sagen, es gab ja nur diese 2 European Tour Turniere. Ja. Ne? Wir müssen jetzt noch weitere Möglichkeiten schaffen. Genau. Die Liste an Qualifikationsturnieren weltweit, also international für die Weltmeisterschaft, ist echt ganz schön lang. Das sind noch 15, 20 Veranstaltungen, um das Teilnehmerfeld zu komplettieren. Wir wissen ja, der PDC ist immer wichtig, dass wir logischerweise auch viele internationale Starter mit dabei haben.
Genau.
Dass es auch wirklich eine Weltmeisterschaft ist und wir viele Nationen beteiligt sehen.
Das heißt aber, Qualifier sind da. Schaut mal auf die pdc-euro.tv-Seite und guckt euch mal an, worauf ihr Bock habt. Du kannst in Spanien spielen. Also je nachdem, wo ihr natürlich herkommt, da ist alles kategorisiert. Aber es sind Chancen da. Und vielleicht bist du derjenige, der seit 2 Jahren schon mit der Hufe schart und Gas geben will und du konntest nicht durch die Pandemie. Und jetzt gibt es eine Chance. Hey, es ist ein Tagestrip. Es ist ein... Ja, Tagesform-Ding, so ein Entscheidungstag, ey, das ist einfach für jeden offen, da kann echt alles passieren. Also einfach mal sagen, hier komm, scheiß die Wand an, Bank, sag, gib mir den Honorar, das ist nicht mal unbedingt super teuer und ich riskier's. Ja? Also ich wünsche euch viel Glück.
Ja, und ich erst. Schaut in die Sonne, lacht, lass uns rausgehen. Ja. Lass uns rausgehen und ich darf euch zu Hause eine tolle Woche wünschen. Ihr wisst ja, am Freitag beginnt schon die World Series of Darts Finals, das Ganze in Amsterdam. Freitagabend, Samstagabend, Sonntag Doppelsession, also Mittag- und Abendsession. Also 4 Sessions insgesamt gibt es bei den World Series of Darts Finals selbstverständlich live auf The Zone. Wir hören uns also schon ganz, ganz bald wieder und lasst euch nicht ärgern. Du dich auch ganz nicht, Shorty.
Nein, ich versuch's. Bis dahin.
Bis dahin. Ciao.
Game on! Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.